Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Dr. Stefan Rücker ist wieder da und heute sprechen wir über die Bedürfnisse und Wünsche von Kindern im Zusammenhang mit der Trennung ihrer Eltern. Moin, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie mich erneut in meinem Podcast besuchen kommen.
Guten Morgen und ich freue mich über die Einladung. Dankeschön.
Sehr gern. Wir sprechen heute darüber, was Kinder sich von ihren Eltern wünschen oder wünschen würden, wenn sie schon sprechen könnten, im Zusammenhang mit der Trennung der Eltern. Was sind denn die zentralen Bedürfnisse von Kindern, allgemein gesprochen?
Also mit Blick auf Trennungs- oder Scheidungskinder ist also ein ganz bedeutsamer Wunsch, dass die Eltern eben zusammenbleiben. Das wünsche ich ganz viele Kinder. Gerade dort, wo Eltern auch nicht gut übereinander reden, wünschen sich Kinder, dass die Eltern zusammenbleiben. Das mutet erstmal ein Stückchen paradox an, aber Kinder können selten integrieren, dass Mama schlecht über den Papa spricht und der Papa schlecht über die Mama. Und für sie in ihrer eigenen kindlichen Logik ist also ein Ausweg aus diesem Konflikt eben das Zusammenbleiben der Eltern, was dann aber natürlich in der Regel auch so nicht funktioniert. Aber was funktioniert ist, dass man den Kindern Liebe und Sicherheit vermittelt. Ja, man muss den Kindern klar machen, die Trennung ist nicht deine Schuld. Das klingt trivial, wird aber oft übersehen und man sollte den Kindern auch vermitteln, dass eben beide Elternteile im Leben des Kindes, der Kinder erhalten bleiben. Also Liebe, Sicherheit, Unterstützung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wünschen sich Kinder. Und wenn es geht, auch eine einigermaßen konfliktfreie Kommunikation. Kinder sind ja sehr sensibel für Spannungen zwischen den Eltern, können also auch die paraverbalen Signale gut aufnehmen. Wenn Eltern es schaffen können, eben ihre Konfliktthemen vor den Ohren der Kinder zu verbergen, dann ist das auch sehr wertvoll. Wenn man respektvoll miteinander umgeht als Eltern vor den Kindern, dann macht man was Gutes. Wichtig sind auch beständige Routinen. Wenn Eltern nicht mehr Paar sein können, dann bricht ja erstmal einiges weg. Und das ist verunsichernd. Menschen leben von einer Perspektive. Und für Kinder gilt das in besonderem Maße. Die müssen auch wissen, was auf sie zukommt. Und wenn man es schaffen kann, neben diesem fundamentalen Bruch in der Lebensführung, nämlich die Auflösung der Partnerschaft, dass die Kinder weiterhin die gleiche Krippe besuchen können, den gleichen Kindergarten, die Schule, den gleichen Sportverein oder die Freunde auch behalten dürfen. Also wenn sie nicht auch gleichzeitig sozial entwurzelt werden, dann ist das auch gut und gibt den Kindern ein Gefühl von Normalität und Sicherheit in einer Umbruchphase. Wichtig daneben ist, dass Kinder auch Klarheit haben über Wohn- und Betreuungsarrangements. Also sie müssen schon wissen, mit wem sie leben werden, von welchem Elternteil sie zukünftig in welchem Umfang betreut werden. Also so Unsicherheiten und ständige Veränderungen können Stress und Angst auslösen bei Erwachsenen und für Kinder gilt das in besonderem Maße. Also Kinder brauchen eine Perspektive. Wo wirst du hauptsächlich leben oder betreuen wir dich partnerschaftlich, ja, im Wechselmodell? Das sind wichtige Punkte und natürlich ist auch wichtig, Kinder in Entscheidungen einzubeziehen. Also was sind deine Wünsche? Was möchtest du eigentlich für die Zukunft? Wie möchtest du am liebsten betreut werden? Wichtig ist auch, Kindern Freiraum zu geben für Gefühle. Das heißt, sie müssen also Trauer, Wut, Enttäuschung ausdrücken dürfen vor den Elternteilen, ohne Angst oder auch negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass sie natürlich zu beiden Elternteilen gute Beziehungen leben dürfen. Das müssen auch beide Elternteile zulassen, was insbesondere dann gut gelingt, wenn Eltern ihre Konflikte von den Kindern fernhalten. Ich weiß, das ist schwierig bei Trennung oder Scheidung. Da ist ganz viel Musik in der Luft. Und aber wenn man diese Dinge befolgen kann oder auch nur zum Teil umsetzen kann, dann ist das für Kinder sehr hilfreich. Das sind die Bedürfnisse von Kindern.
Sie hatten eben gesagt, nicht vor den Kindern streiten. Und mir erzählen oft Eltern, dass sie nicht vor den Kindern streiten, vor allem die, die auch noch in so einer Art Eltern-WG nach der Trennung leben, also noch nicht einer ausziehen kann oder will. Dennoch ist die Stimmung mittel, sage ich mal, und die Kinder spüren auch, oder wie nehmen Sie das wahr, wenn da sehr unterdrückte Aggressionen so am Frühstückstisch erkennbar sind?
Ja, man kann ja auch mit seinem Gesicht ganz viel streiten, ne? Also über das Gesicht sozusagen Konflikte ausdrücken, Nase rümpfen oder mit den Augen rollen oder ein verbissener, verkniffener Mund, sagt natürlich auch schon eine ganze Menge aus und Kinder können solche paraverbalen Signale ganz gut empfangen. Es wäre auch, glaube ich, unrealistisch zu erwarten, dass Eltern ihre Gefühle so stark kontrollieren, dass wirklich niemand merkt, dass sie möglicherweise ja gerade sehr enttäuscht sind, dass sie wütend sind. Das gelingt ja meistens nicht. Es ist auch gar nicht notwendig, das immer von Kindern fernzuhalten. Gerade in der akuten Trennungsphase gelingt dieses hohe Maß an Selbstbeherrschung meist nicht. Aber wenn man mittelfristig und langfristig schaffen kann, sich zu kontrollieren, also mindestens bei den Übergaben von einem Elternteil zum anderen Teil, dann ist das schon ganz gut. Aber wir sind aufgeräumt und Menschen genug, um zu wissen, gerade dort, wo Konflikte frisch sind, ist es schwierig, sich zu kontrollieren. Wenn man das kann, ist es aber gut. Also gerade für die Kinder.
Man will ja auch authentisch bleiben als Elternteil. Ich will ja nicht den Kindern vorspielen, alles traumhaft, wenn es einem wirklich schlecht geht. Ich nehme an, das hängt auch mit dem Alter der Kinder zusammen. Aber wie findet man denn da einen Balanceakt? Wir haben ja auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen, wie man als Elternteil sich selbst auch sortieren kann, vielleicht auch therapeutisch oder anders begleiten lassen. Aber wie würden Sie denn für die, die uns zuhören, auch sagen, ja, es ist aber gerade alles furchtbar, ich kann hier nicht strahlen. Wie kann man denn da eine gute Balance finden?
Durch eine sachliche Selbstbeschreibung. Also Kinder entwickeln ja die Fähigkeit zur Realitätsprüfung, indem sie zum Beispiel etwas wahrnehmen und interpretieren, also Gefühlszustände, Affekte bei anderen Menschen. Und wenn diese Menschen dann bestätigen, ja, es geht mir gerade gut, ja, ich bin gerade happy, dann wissen Kinder, das habe ich richtig verstanden. Wenn Kinder jetzt zu einem Elternteil sagen, ein klassisches Beispiel, Papa, bist du traurig? Und der sieht wirklich ganz traurig aus und sitzt da mit hängenden Ohren. Und der Papa sagt, nö, ist alles gut. Dann sind die Kinder irritiert, weil sie nicht wissen, also lüge ich jetzt oder täusche ich mich? Das ist nicht gut. Insofern würde ich eine sachliche Selbstbeschreibung empfehlen, wo Eltern sagen, ja, es geht mir nicht gut, ich bin traurig, bin jetzt gerade auch belastet, aber es hat nichts mit dir zu tun. Und Mama und ich kriegen das gut hin, jetzt in so einem klassischen Fall, wenn wir Papa mal nehmen oder andersrum eben, ne? Papa und ich kriegen das gut hin, aber momentan fühle ich mich nicht so gut. Da hast du schon recht. So, das kann man ja tatsächlich sagen. Was aber von der Qualität nochmal ein Unterschied ist, ist eben zu zanken, lautstark oder auch Vorwürfe zu machen, Abwertung auszusprechen vor den Ohren des Kindes. Das sollte man vermeiden, aber zu Gefühlszuständen kann man stehen, auch wenn man sich nicht wohlfühlt, auch wenn man weint, ja, sollte man also nicht versuchen, dem Kind vorzuspielen, dass das Freudentränen sind, sondern man kann schon sagen, mir geht's gerade nicht gut, die Trennung macht mir zu schaffen, aber wir kriegen das hin. Das würde ich schon empfehlen, weil die Kinder ansonsten an ihren eigenen Interpretationsmustern zweifeln.
Also ehrlich antworten, aber gleichzeitig auch signalisieren, hat nichts mit dir zu tun. Und du musst dich nicht kümmern. Das ist ja oft bei Kindern dann Thema. Man denkt, Mama ist so traurig, ich kann jetzt nicht am Wochenende zu Papa gehen oder umgekehrt, sondern sagen, es ist gerade nicht einfach, hat nichts mit dir zu tun. Ich bekomme das als erwachsene Person hin mit Unterstützung oder wie auch immer.
Genau, also ich würde auch nicht versuchen, Trost über Kinder zu erlangen. Kinder sind ja ohnehin schon dann empathisch genug und vielleicht auch einfühlsam genug, dass sie dann den Elternteil, den sie als traurig erleben, trösten möchten. Das ist nicht ihre Aufgabe. Wenn einem die Tränen rollen, kann man sie nicht unterdrücken. Das muss man auch gar nicht tun, nicht zwingen zumindest. Aber man sollte nicht versuchen, die Kinder als Regulationsfläche für eigene Trauer oder Enttäuschung oder Wut zu benutzen. Und wenn man Kindern vermittelt, gerade kurz vor Übergaben, jetzt am Wochenende beispielsweise, ich sitze hier alleine und bin traurig, ist das natürlich ein ganz fatales Signal, das bei Kindern dazu führen kann, dass sie gar nicht in den Übergang zum anderen Elternteil gehen wollen, was also im schlimmsten Fall auch bedeuten kann, dass so ein Kind so eine Beziehung dann ablehnt zu dem anderen Elternteil. Sollte man nicht riskieren. Ganz wichtig ist, Kinder freisprechen von Verantwortung. Es sollte nicht zur Parentifizierung kommen, also zu einer Rollenumkehr, wo die Kleinen plötzlich für das Lebensglück der Großen verantwortlich sind. Wenn das passiert, dann hat es negative Implikationen für die Entwicklung von Kindern.
Über Kontaktabbruch sprechen wir ja noch ausführlich in der Doppelfolge. Ich würde gerne nochmal vielleicht zusammenfassend darauf zurückkommen, was denn generell jetzt unabhängig von der Trennung so die, sagen wir mal, drei zentralen Grundbedürfnisse von Kindern sind, um danach drüber zu reden, was denn das für Folgen haben kann, wenn die im Rahmen einer Trennung nicht berücksichtigt werden können oder erfüllt werden können.
Können wir uns direkt an Maslow orientieren, an seiner Bedürfnispyramide? Also ganz unten besteht erstmal das Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit. Kinder brauchen erst einmal Zuwendung. Die müssen wissen, dass sie behutsam aufwachsen, dass ihnen keine Gefahr droht. anthropologisch gesprochen. Also Kinder müssen wissen, aus welcher Richtung der Säbelzahntiger kommt. Droht hier Gefahr oder nicht? Und natürlich sollte man Kindern Sicherheitssignale vermitteln, also ihnen das Gefühl geben, dass sie in Sicherheit leben. Das kann man auch gerade bei ganz jungen Kindern tun, indem man Körperkontakt aufnimmt. Wir wissen aus klinischen Studien, dass Kinder, die selten gestreichelt werden, die Wärme nicht spüren, die keinen Hautkontakt haben, auch schlechter ihre Emotionen regulieren können. Das heißt also ganz wichtig, ganz zentral ist körperliche Nähe, streicheln, auch sagen, dass man seine Kinder liebt und eben auch vermitteln, dass man in Sicherheit lebt. Also das kann bedeuten, wenn ich existenzielle Probleme habe, Arbeitslosigkeit oder vielleicht ein unsicheres Beschäftigungsverhältnis, dass ich das vor den Kindern eben nicht ausspreche. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann gehört natürlich Abwesenheit von Schmerz dazu. Also das heißt, dass Lebensbedingungen bestehen, die dazu führen, dass Kinder keinen Leidensdruck haben, weder körperlich sowieso nicht, aber auch nicht psychisch, ja, dass sie also nicht unter verschiedenen Umständen leiden müssen, wie beispielsweise Angst zu haben um einen Elternteil. Es gibt ja Elternteile mit chronischen Erkrankungen, wo die Kinder permanent in der Angst leben, dass dieser Elternteil verstirbt, wie zum Beispiel bei Diabetes. Das sehen wir manchmal in der klinischen Praxis, dass solche Kinder nachmittags nicht rausgehen zum Spielen, dass soziale Integration leidet, weil sie das Gefühl haben, sie müssen auf ihre Eltern aufpassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Abwesenheit von Schmerz oder auch Abwesenheit von psychologischem Druck, von psychologischen Belastung. Das sind Grundbedürfnisse aller Kinder.
Und jetzt im Rahmen einer Trennung können die Bedürfnisse Sicherheit, Geborgenheit, aber auch Abwesenheit von Schmerz beeinträchtigt sein. Manchmal kurze Zeit, manchmal auch längere Zeit. Was für Folgen hat das für die Kinder?
Wir sehen schon, dass der große Teil der Eltern die Trennung ganz gut meistert und dass man hier zu Absprachen kommt, die dann auch alltagsfähig werden, die dann auch konsensfähig werden. Wir sehen aber auch bei einem Teil von rund 30%, dass eben Schwierigkeiten bestehen, wo Eltern beispielsweise Jahre währende Sorgerechtsstreitigkeiten ausführen vor Gericht, Betreuungsanteile auskämpfen vor Gericht. Bei diesen Kindern erkennen wir, dass emotionale Belastungen entstehen und hier geschlechtsspezifisch zum Beispiel bei Mädchen dann so etwas wie Depressionen. Wenn sie dafür zu jung sind, dann zeigen sich Depressionen erstmal somatoform. Also auf einer körperlichen Ebene durch Kopfschmerzen, durch Bauchschmerzen, durch Übelkeit oder Erbrechen. Im Jugendalter kann auch eine Essstörung entstehen und auch selbstverletzendes Verhalten in ganz, ganz schlimmen Fällen. Bei Jungs ist es so, dass sie Belastungen eher externalisieren, also in Sozialräumen, in der Schule zum Beispiel oder beim Sport, renitent werden, sozial unangemessenes Verhalten zeigen. Hängt also vom Alter und auch vom Entwicklungsstand der betroffenen Kinder ab. Was sind die Ursachen dafür? Wo Eltern sich wechselseitig negativ porträtieren, erkennen die Kinder ja, dass sie mit zwei Elternteilen verbunden sind, die ja möglicherweise nicht in Ordnung sind. Papa sagt, Mama ist doof und Mama sagt, Papa ist blöd. Dann weiß ich ja, eine Hälfte von mir ist doof, die andere ist blöd. Da bleibt nicht viel Selbstwertgefühl über. Und wenn ich dann zwischen den Elternteilen wechsle, obwohl ich weiß, der jeweils andere missbilligt den anderen Elternteil, dann ist das für mich schwierig auszuhalten. Kinder entwickeln das Gefühl, sie müssten ihre Eltern happy machen in solchen Momenten, was aber überhaupt nicht ihr Auftrag ist. Aber die implizite Erwartung der Kinder an sich selber ist beiden Elternteilen wohl zu gefallen. Das können sie aber nicht schaffen, wenn die Eltern sich wechselseitig ablehnen, was auch zu Spannung und Belastung führt. Und vor dem Hintergrund sehen wir eben häufig, wenn Streitigkeiten sehr lange andauern, wo Elternteile wirklich auch kein gutes Haar mehr aneinander lassen, dass da also Beeinträchtigungen entstehen im Erleben und Verhalten der Kinder, also sozial-emotionale Störungen.
Und was für Folgen kann das für später haben, wenn die Kinder Erwachsene sind und vielleicht Eltern, selbst Beziehungen eingehen?
Ja, Eltern sind ja die wichtigsten Verhaltensmodelle für Kinder. Also Mutter und Vater sind die ersten Vorbilder. Wir erwerben 80-90% unseres Verhaltens durch Imitation in der Kindheit und hier natürlich von den primären Bindungs- und Bezugspersonen, sprich den Eltern. Und wie die mit ihrem Konflikt umgehen, ist natürlich maßgeblich leitend für das eigene Verhaltensrepertoire. Wenn ich also lerne, dass Konflikte lautstark ausgetragen werden, dann ist das in meinem Verhaltensrepertoire. Lernen durch Nachahmung. Das ist gar nicht explizit, sondern implizit. Das wird so beiläufig und en passant übernommen. Aber das ist dann erstmal mein Verhaltensrepertoire und ich erlebe, dass es also legitimes Mittel ist, zum Beispiel zu brüllen oder zu schreien. wenn Eltern es schaffen, sich konstruktiv an einen Tisch zu setzen und beherrscht miteinander zu sprechen, ist das ein anderes Vorbild, das ich übernehmen kann als Kind. Also von daher, je nach Art der Trennung, je nach Ausgestaltung des Trennungskonfliktes nehmen Kinder ganz viel mit für ihren eigenen Lebensentwurf. Was aber nicht heißt, dass also das, was die Eltern davor machen, unumstößlich oder unumkehrbar ist. Gibt natürlich auch Kinder, die dann irgendwann erwachsen werden und ihre Beziehung ganz bewusst, auch vielleicht reflektiert, anders pflegen, weil sie sagen, nee, so wie meine Eltern das gemacht haben, möchte ich es eben gerade nicht. Aber es setzt voraus, dass man auch ein Bewusstsein hat dafür, dass es eigentlich problematisch ist, wie meine Eltern das ausgestalten, und dass man das auch natürlich vielleicht sogar unter Zuhilfenahme von therapeutischer Hilfestellung lernt, wie es eben anders gehen kann. Um das einmal auf den Punkt zu bringen. Was Eltern vormachen, ist maßgeblich für Kinder. Kinder sind also nicht in diesem Determinismus und machen alles nach, was die Kinder machen. Wo es dieses schöne Sprichwort gibt, Kinder kann man nicht erziehen, die machen einem sowieso alles nach. Das tun sie auch, aber nicht immer. Das heißt also, man kann da auch aus solchen Mustern ausbrechen. Aber wir sehen schon in der Fläche, dass Kinder oft so agieren, wie die Eltern das vormachen.
Ich habe dazu auch mit Inke Hummel eine Folge aufgenommen über erwachsene Trennungskinder. Die kommt in die Shownotes. Sie hatten das Alter schon angedeutet. Wie sind denn die Bedürfnisse von Kindern anders je nach Alter? Oder vielleicht anders gesagt, welche kommen bei größeren Kindern noch dazu? Welche Bedürfnisse?
Als größere Kinder, jetzt in der Präpubertät oder auch schon in der Pubertät mit 10, 12, 14 Jahren, haben andere affektive Qualitäten, wenn die Eltern ihre Beziehung beenden. Da ist häufig so etwas wie Wut zum Beispiel, ja. Da sind weniger Gewissensbisse wie bei jüngeren Kindern, die glauben, dass die Eltern sich trennen, weil sie selbst irgendwie ungebührlich sich verhalten haben. Bei älteren Kindern ist es so, dass die Peergroup natürlich auch an Bedeutung gewinnt, sodass man hier nicht mehr so viel beachten muss wie bei jüngeren Kindern. Die sind natürlich autonomer, die sind selbstständiger. Aber was hier natürlich ein Thema ist, dass gerade ältere Kinder auch viel expliziter erleben, was eigentlich gerade geschieht. Und so würde ich mit älteren Kindern zum Beispiel das Gespräch suchen. Also warum man sich trennt, das sollte man ihnen erklären. Bei jüngeren Kindern ist das nicht unbedingt notwendig. Das kann man sehr pauschal tun, da kann man an der Oberfläche bleiben. Da haben Kinder noch nicht unbedingt ein Anrecht auf die ganzen Informationen, gerade da, wo Betrug ist oder etwas Ähnliches. Würde ich mit den Kindern nicht drüber sprechen. Bei älteren Kindern ist ein anderes Informationsbedürfnis. Mit denen muss ich mich hinsetzen, denen muss ich erklären, warum die Verbindung jetzt zu Ende ist. Das wissen und ahnen sie natürlich oft schon, weil sie natürlich im familiären Zusammenleben erkennen, dass die Eltern nicht besonders gut miteinander harmonieren. Aber gerade dort, wo die Trennung möglicherweise überraschend kommt, weil Eltern sehr beherrscht und reflektiert in der Familie leben, trotz empfundener Frustration oder trotz nachlassender Liebe, ist es wichtig, Kindern zu erklären, warum man sich trennt und eben auch klarzumachen, dass es in Ordnung ist, wenn man bestimmte Herausforderungen nicht mehr bewältigt als Paar, dass das okay ist, aber dass es sich lohnt, an Problemen zu arbeiten. Das ist eine wichtige Message, denn Kinder könnten, ansonsten auch ältere Kinder bereits, in den Glauben verfallen, dass eben nur die Trennung das Konfliktlösungsmuster ist. Also Eltern sollten schon vermitteln, wir haben es versucht, das und das sind die Trennungsgründe, aber wir haben es nicht geschafft und dann ist die Ultima Ratio manchmal auch die Auflösung der Verbindung. Das heißt also Kommunikation, explizit über die Gründe sprechen.
Also dass ältere Kinder ein Bedürfnis haben zu verstehen, was passiert ist, auch die erwachsenen Gründe, die bei Jüngeren vielleicht noch nicht vermittelt werden sollen und können. Aber ich denke, ältere Kinder haben auch ein Bedürfnis nach Autonomie und Mitbestimmung, mehr als eine Dreijährige vermutlich. Und das ist bestimmt nicht einfach, wenn die Eltern irgendwie wegziehen oder große Veränderungen stattfinden. Erzählen mir auch viele Eltern, die das Wechselmodell eine Zeit lang gut gelebt haben und irgendwann die älteren Kinder sagen, ich will das nicht mehr, weil ich nicht zwei Orte haben möchte, wo ich Freundschaften aufbauen muss oder sollte. Wie sehen Sie das dann? Was kommt denn noch gerade bei Teenagern jetzt dazu, was auch die Eltern im Blick haben sollten?
Kinder können ja in Deutschland, wenn sie 14 sind, auch entscheiden, wo sie leben möchten. Das heißt also, die Partizipationsmöglichkeiten älterer Kinder sind bei Trennung und Scheidung meist größer als bei jüngeren Kindern. Wir wissen auch aus unseren Studien, dass die Affinität für das Wechseln im Jugendalter geringer ist. Da ist die Peergroup einfach interessanter, da sind die Gleichaltrigen wichtiger. Da ist man dann gerne auch an einem Ort und pendelt nicht so gern, vor allen Dingen, wenn jetzt noch eine größere Distanz zwischen den Wohnorten liegt, wenn man vielleicht in der gleichen Stadt lebt und die gleiche Schule noch besuchen kann, ist ein Wechselmodell möglich. Aber wenn man in unterschiedlichen Stadtteilen lebt, dann ist dann erstmal auch die Peergroup für die Zeit des Wechsels weg. Also jeweils natürlich. Das ist für Kinder oft nicht so spannend, wenn sie älter sind. Deswegen erleben wir sehr häufig, dass Kinder in der Pubertät schon auch wollen, dass sie an einem Ort leben und den anderen Elternteil auch gerne sehen. Aber es ist eine herausfordernde Phase. Auch dann, wenn die früher stattgefunden hat, die Trennung, weil Kinder dann in einer Phase sind, wo sie vielleicht auch am Wochenende nicht mehr so gerne bei ihrem Vater sind oder bei ihrer Mutter, je nachdem, wie das Betreuungsarrangement ausgestaltet ist, sondern weil es vielleicht Übernachtungspartys gibt mit Gleichaltrigen, weil sie einfach gerne bei Freundinnen und Freunden sind. Also im Zuge der Autonomieentwicklung, im Zuge der Jugend verändert sich das gesamte Betreuungskonstrukt und die Betreuungsbedürfnisse von Kindern nochmal fundamental, was für Eltern oft auch natürlich schockierend ist, gerade für solche Elternteile, die das klassische Residenzmodell leben, wo dann ein Elternteil nur alle 10, 12, 14 Tage betreut. Und wenn jetzt beispielsweise Lina einen Freund hat mit 14, 15 und sagt, ich möchte am Wochenende Zeit mit dem verbringen, kann es natürlich auch passieren, dass dann der nicht hauptsächlich betreuende Elternteil sein Kind vielleicht mal einen Monat nicht sieht. Also das hat nochmal eigene Implikationen und ist ja auch okay so. Also Kinder sollen ja auch dann in die Entfaltung kommen. Aber es ist für Eltern herausfordernder, weil Kinder sehr viel stärker mitbestimmen wollen, wie sie betreut werden.
Ja, gerade ist ein Thema für eine eigene Folge, weil ich erlebe oft, dass Väter oder Mütter, oft sind es immer noch die Väter, mir erzählen, dass sie sehr darunter leiden, dass die Kinder am Wochenende nicht mehr zu ihnen kommen wollen, weil das ja auch ein Stück weit eine künstliche Situation ist. Lebt man unter einem Dach, sieht man die Eltern beim Frühstück vielleicht, je nachdem, wann man aufsteht und irgendwie so mal tagsüber und geht zusammen einkaufen. Aber als Jugendliche verbringt man ja in aller Regel nicht mehr von Freitagabend bis Sonntagabend komplett die Zeit mit den Eltern oder einem Elternteil. Und das ist ja durch die Trennung dann die neue Situation. Und das wollen Jugendliche nicht mehr, weil sie einfach nicht mehr so viel Zeit mit dem Elternteil verbringen wollen. Genau. Und da leiden Eltern schon sehr darunter. Was können sie denn da tun? So kurze Zwischenfrage.
Das muss man aushalten. Ja. Das ist jetzt nicht sehr befriedigend. Man kann das natürlich irgendwie versuchen zu erzwingen und einfordern. Das ist ja klar. Man kann auch appellieren, kann auch zeigen, dass man enttäuscht ist oder traurig ist, aber es wird die Situation nicht verändern. Wir müssen einfach realisieren, dass sich Bedürfnisse von Kindern natürlich auch mit Blick auf ihren Reifegrad verändern. Und dann kann es für manche Elternteile tatsächlich eine Lösung sein, nach den Bedürfnissen des Kindes zu betreuen. Das heißt, dass man vielleicht seltener in den Kontakt geht, aber dafür qualitativ hochwertiger, die Zeit intensiver nutzt, einfach schöne Unternehmungen veranstaltet oder was, wenn es realistisch ist, weil die Wohnorte nicht so weit voneinander entfernt liegen, natürlich auch eine Freundin oder einen Freund mit einladen für eine Übernachtung zum Beispiel. Das heißt also, das Setting so zu attraktivieren, dass das eigene Kind dann gern auch mit Anhang kommt. Ja, wenn man das realisieren kann, wenn die Wohnlage das zulässt und die Geografie, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber das sind manchmal Auswege aus solch schwierigen Situationen. Und ansonsten muss man hier diese Entwicklung schon aushalten. Das ist ja genauso wie wenn Kinder ausziehen, nicht? Also entsteht auch so ein Empty-Nest-Syndrom. Mhm. Jetzt ist das Kind 19 oder 20, geht zum Studieren oder zieht aus, zieht mit einer Freundin, zieht mit einem Freund zusammen. Was ja auch erst einmal für viele Eltern so etwas wie eine Absage darstellt, was es ja gar nicht ist. Das Kind verlässt ja nicht die Eltern. Das Kind entwickelt sich ja weiter. Und das haben wir natürlich auch bei getrennten Eltern in bestimmten Betreuungsarrangements, dass dann die Betreuungszeit weniger wird. Das ist übrigens auch bei den hauptsächlich betreuenden Elternteil oft so. Wenn ein Kind 14, 15, 16 ist und Freundschaften pflegt, ist es ja auch nicht mehr so häufig zu Hause. Ich kann mal also von meinem Sohn sagen, der hat eine Freundin und also sie lebt ja fast bei uns und das ist wunderbar. Aber ich glaube, ihre Eltern selbst sind nicht besonders amused darüber. Aber das sind Punkte, die müssen wir als Erwachsene aushalten, auch wenn es schwerfällt.
Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Wünsche von Kindern zurückkommen. Sie sagten schon, Kinder wünschen sich, dass die Eltern zusammenbleiben. Den Wunsch lassen wir jetzt mal weg. Das ist ja in aller Regel nicht erfüllbar. Ich wende in der Mediation so eine Timeline-Methode an, sozusagen, dass ich nicht sage, was wünscht sich Ihr dreijähriges Kind, weil es oft nicht umsetzbar ist, sondern angenommen, Ihr Kind ist jetzt 20 und blickt zurück und sagt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 3, 4, 5 war, und dennoch haben sie es gut hinbekommen. Was hätte dann gut funktioniert, dass man so ein bisschen die Erwachsenenperspektive drin hat? Was sind denn, außer dass die Eltern zusammenbleiben, noch so typische Wünsche von Kindern an ihre Eltern?
Ja, ich finde die Technik auch sehr gut, nicht? Also das machen wir auch manchmal in den Mediationssitzungen, dass wir fragen, an was soll sich Ihr Kind denn erinnern, wenn es groß ist? Wie soll Ihr Kind Sie sehen? Womit soll Ihr Kind Sie verbinden? Wichtig ist Sicherheit. Ich habe es vorhin schon betont. Also wir bleiben in deinem Leben erhalten. Du bist nicht verantwortlich für unsere Schwierigkeiten. Eltern müssen berechenbar bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt und ganz wichtig, man sollte die Kinder wirklich von Loyalitätsdruck freisprechen. Ich mag deine Mutter vielleicht nicht mehr besonders, ich mag deinen Vater vielleicht nicht mehr besonders, aber du bist unser gemeinsames Kind und deswegen ist es auch in Ordnung und richtig und wichtig, dass du mit uns beiden Kontakt hast. Das darfst du und darfst dich an diesem Kontakt auch erfreuen. Also Kinder wirklich freisprechen von Verantwortung, von Loyalitätsdruck, ist ein wichtiger Punkt.
Ja, in Mediation davon aus, dass die Eltern Experten und Expertinnen für ihre Kinder sind. Ich habe die Kinder ja in aller Regel nicht in der Mediation sitzen. Sind die Eltern denn immer dazu in der Lage, Expertinnen und Experten zu sein?
Wenn man Eltern fragt, werden sie sicherlich mit Ja antworten. Da bin ich ziemlich überzeugt. Und Eltern kennen ihre Kinder natürlich auch sehr gut. Aber es schützt sie natürlich nicht vor affektiven Fallen. Und wenn Elternteile in Konflikten sind, wenn sie mit sich selbst auch nicht gut emotional ausbalanciert sind, dann mögen sie das Beste für ihre Kinder wollen, aber es wird ihnen manchmal nicht gut gelingen. Ja, Eltern kennen ihre Kinder sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz können sie ihre Kinder gleichzeitig belasten.
Und was können sie tun, wenn sie merken, da haben wir auch schon drüber gesprochen in anderen Folgen, aber vielleicht zum Abschluss nochmal auch an als Appell an die, die uns zuhören, was können sie tun, wenn sie merken, wir sind gerade nicht offen für die Wünsche unserer Kinder, wir haben gerade deren Bedürfnisse nicht gut im Blick?
Das ist ja eine Situation, die dann entsteht, wenn man im Konflikt verwoben ist und wenn kaum etwas konsensfähig ist zwischen Elternteilen. Wenn man auf so einem Weg ist, sollte man sich Hilfestellung suchen. Das kann eine Beratungseinrichtung sein, das kann eine therapeutische Unterstützung sein. Je nach Kränkungsgrad und auch Konfliktthemen kann das auch mal ein Gespräch sein mit guten Bekannten, die hier vielleicht auch vermittelnd unterstützen. Wobei, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man also gemeinsame Bekannte mit in den Konflikt hineinbringt. Aber manchmal kann das schon helfen, ja. Also auch mit einer Freundin, mit einem Freund mal zu sprechen. Wenn ich merke, ich schaffe das gar nicht, ich habe den Blick nicht mehr für das Wohl unseres gemeinsamen Kindes, dann muss ich irgendwo andocken, um mir Unterstützung zu holen.
Und zu dem Thema verweise ich auf zwei andere Folgen, die wir schon aufgenommen haben, einmal zu Beratung und einmal zu Trauerbegleitung und bedanke mich erstmal ganz herzlich für das heutige Gespräch.
Ich mich auch.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.